Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge des Rudelgebrülls, dem Detroit Lions Fan Podcast. Ihr hört es heute wieder mit Christian an der Moderation und der liebe Moritz steht mir hilfreich zur Seite. Schönen guten Abend, Moritz.
Grüß dich. Alles fit?
Bei mir alles fit. Ich hoffe, du bist auch wieder genesen. Vielleicht auch da nochmal. Wir haben es letzte Woche leider nicht hinbekommen, weder eine Preview zum Chiefs-Game als auch eine Review zum Bengals-Game zu machen. Krankheitsbedingt, berufsbedingt waren wir leider alle sehr eingespannt und von daher gab es leider nichts, tut uns total leid, soll auch nicht wieder vorkommen. Unser Anspruch ist zumindest mal eine Folge, wo wir dann vielleicht auch beides reinpacken, respektive auch zwei Folgen die Woche an den Start zu bringen. Und deshalb sind wir heute zusammengekommen. Vielleicht wollte ich auch noch ganz kurz vorneweg was sagen, was mir so ein bisschen nach dem Spiel gegen die Bengals auf der Seele gelegen hat. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, sowohl vom Fanclub als auch von allen, die gerne mit uns über die Spiele und über die Lions reden. Und ich glaube, das kann man dann auch verallgemeinern für den ganzen deutschsprachigen Lions-Fanraum, dass vielleicht bei dem einen oder anderen die Erwartungshaltung an die Spiele so ein bisschen gen Himmel strebt. Und letzte Woche nach dem Sieg gegen die Bengals haben das sowohl Dan Campbell als auch Jared Goff in ihren Pressekonferenzen dann auch gesagt, man darf den Sieg nicht als garantiert ansehen. Und wir hatten vorher gute Spiele gegen die Ravens, gegen die Bears, gegen die Browns war es schon so ein bisschen, wo es nicht alles hundertprozentig smooth gelaufen ist. Gegen die Bengals auch ist natürlich hinten raus sind noch ein paar Touchdowns gefallen, nachdem unsere Secondary ausgedünnt war. Wie gesagt, wir sollten uns immer freuen, wenn wir einen Sieg erringen, egal gegen wen. Die NFL ist so kompetitiv. Wir haben gerade hier so ein bisschen im Vorgespräch drüber uns unterhalten. Wenn man mal guckt, es sind jetzt, glaube ich, noch drei Teams, die eine Niederlage haben. Alle anderen haben zwei oder mehr Niederlagen. Die Eagles haben zwei in Folge verloren, die Bills haben zwei in Folge verloren. Die einzigen Teams mit einer Niederlage sind die Colts, die Steelers und die Bucks. Die Bucks sind auch ziemlich oft einmal dem Tod quasi der Niederlage von der Schippe gesprungen. Nehmt es nicht als gegeben an, dass wir nochmal eine 15-2-Saison spielen, sondern es werden immer wieder Niederlagen kommen. Die sind nicht schön, die möchte keiner von uns haben, aber sie gehören halt einfach in dem Business dazu. Und irgendwer sagte auch, NFL zu tippen ist quasi unmöglich. Und wer da Geld draufsetzt und damit denkt, er kann damit Geld verdienen, der ja träumt von anderen Dingen höchstwahrscheinlich auch noch. Nur das, wie gesagt, vorneweg. Wir freuen uns über jeden Sieg. Wir leiden mit jeder Niederlage, aber heute sind wir schon am Dienstag und von daher ist die Niederlage gegen die Chiefs auch schon wieder abgehakt. Oder wie siehst du es, Moritz?
Ja, also gerade um den Punkt auch aufzufassen, der Gedanke, dass wir jedes Team zu jeder Zeit schlagen können und dann mit dem Mindset reingehen, hat uns letztes Jahr gegen die Washington Commanders das Genick gebrochen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Na, Dan Campbell hält das Team hoffentlich auf der Spur, was das angeht. Und wir als Fans brauchen uns nicht anzunehmen, dass wir jedes Spiel gewinnen können, sei der Gegner noch so schlecht. Na, also es ist und bleibt immer eine Wundertüte, was passiert. Kann ja sein, dass man einfach mal einen schlechten Tag hat oder dass das Gegner-Team einen guten Tag hat. Eines von beiden. Ja, genau. Und jetzt zum Spielspiel. Ist mir jetzt knapp. Was sind das? 40 Stunden sind davon jetzt weg. Mittlerweile ist ein bisschen der Zorn über die ein oder anderen Sachen, die da passiert sind, weg. Man kann das Ganze nochmal ein bisschen nüchtern betrachten, würde ich fast behaupten.
Definitiv. Also mit jetzt, wie du sagst, 40 Stunden Abstand sieht das ein oder andere dann doch halt einfach anders aus. Man muss einfach sagen, die Chiefs hatten einen absoluten Sahnetag erwischt, so wie man die Chiefs lange nicht mehr gesehen hat. Letztes Jahr viele knappe Games zu ihren Gunsten entschieden, aber selten wirklich souverän gespielt. Und die Souveränität kam gestern wieder, auch gerade mit der Verbindung Mahomes-Kelsey. Das hat uns halt leider das Genick gebrochen. respektive, dass halt zwei, drei Sachen in der Offense nicht so geklappt haben, wie wir das gewohnt sind. Aber auch das passiert. Es passiert, dass Amon-Ra Bälle fallen lässt. J-Mo hat am Ende einen fallen lassen, dass auch mal Goff gesackt wird. Von daher nehmen wir es hin, wie es ist.
Richtig.
Über die Refs und so weiter wollen wir gar kein Wort verlieren. Die Chiefs und die Refs, dazu ist alles gesagt.
Ja, wobei man muss sagen, ne, zum einen die Statistik von wegen keine Penalty gegen vier Penalties. Die Chiefs hatten eine Penalty, aber die ist von den Lions declined worden. Ja, also es ist nicht so, als wäre gar nicht gegen die gepfiffen worden. Es ist
das
gegen
stimmt,
sie gepfiffen worden. Ja, einmal das und als nächstes im gesamten Spiel waren was? 7 oder 8 Flaggen? Ne? Allein davon 4 accepted penalties gegen die Lions. Ich glaube 7 insgesamt. Und dann plus halt eben die eine, das eine Offside war es manchmal bei den von Schieß gegen die Lions. Alles in allem, man muss auch irgendwo mal sagen, die einen sagen, es wird viel zu oft irgendeine Flag für irgendwelchen Bullshit gegeben. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir viel zu viel Flags auf der einen Seite gehabt. Ja, man muss irgendwo die Balance finden. Ich finde es persönlich rein von der nüchternen Betrachtung her, war es fair gepfiffen. War ein paar Sachen mit dabei, da muss man vielleicht mal die Frage stellen, wo tut das nur, dass man das jetzt pfeift und eventuell was anderes übersieht. Ja. Aber ich habe mich schon vor Jahren angewohnt, gerade als Campbell angefangen hat hier als Head Coach, ist die grundlegende Aussage, das bessere Team gewinnt auch gegen die Refs. Und das bessere Team war am Montagmorgen einfach die Kansas City Chiefs. Ja, die wissen zum einen, wie sie ihre Penalties verstecken können. Ja, und das ist auch eine Kunst, das ist ein Trick.
Ja.
Das muss man können in der NFL, ja. Und das nächste ist, die wissen auch, wie sie Penalties forcieren können. Ganz vorne an angesagt, die eine Penalty, die wir bekommen haben, too many men on the field, nachdem Kelce den Ball getroppt hat, der Catch, der eigentlich keiner gewesen ist. Die haben ganz genau gewusst, wie sie das hinkriegen. Die haben ganz genau gewusst, wie sie die Review verhindern, indem sie einfach schnell aufspielen und schnell einen Snap machen. Und dann hat es uns parallel noch in den Arsch gebissen, weil unsere Defense nicht schnell genug ihre Spieler ausgewechselt hat. Ja,
und das ist eine Sache, die Chiefs halt echt gut können. Also
ja.
das ist mir schon öfter aufgefallen, dass einfach bei strittigen Entscheidungen, wo man möglicherweise eine rote Flagge werfen kann, um halt zu challengen, sehr, sehr schnell weitergespielt wird. Und
richtig.
Das ist einfach eine Cleverness von Andy Reid, das muss man klar sagen, und halt auch von der restlichen Mannschaft. Die stellen sich auf, egal was am Ende passiert, es wird der Ball sofort gesnappt, ohne dem Gegner nochmal die Möglichkeit zu geben, das Play halt nochmal anzuschauen. Also
richtig.
Da wissen sie genau in dem Moment, wir müssen uns aufstellen, snap den Ball, mach den nächsten Spielzug, dann ist nichts mehr irgendwo anschaubar. Und genau das ist bei diesem Drop auch passiert. Beziehungsweise was ein Drop, was ein Nicht-Drop, es war halt eher ein Incomplete Pass im Boden, den Ball irgendwie gefangen und gesichert in dem Moment. Es ist, wie es ist. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen cleverer anstellen und sagen, wir schmeißen halt mal gleich eine Flagge. Wir hatten natürlich auch relativ früh schon eine Auszeit genommen. Kann natürlich auch immer hinten raus entscheidend sein. Dann heißt es wieder, naja, Clock Management und irgendwie die ganzen Auszeiten schlecht genutzt und so weiter. Verdachtsmäßig kann man es mal machen. Wir hatten es beim Spiel gegen die Bengals auch, dass bei dem einen Ball halt eine Flagge geworfen wurde. Es hat sich gezeigt, dass es das nicht war. Gut, vielleicht spielt auch sowas immer mit einer Rolle. Aber auch das war am Ende des Tages nicht spielentscheidend, sondern wie du auch klar gesagt hast, die Chiefs hatten einfach einen sehr, sehr guten Tag. Die Chiefs sahen aus wie die alten Chiefs. Da hat sehr viel geklappt, gerade in der zweiten Halbzeit. Alles, was kurze Bälle waren, es war immer einer frei. Und wenn irgendwo Hutch mal halb an einem Sack dran war, hat sich Mahomes halt mit seiner Magic da wieder rausgedreht und plötzlich stand halt mitten im Feld einer frei. Und das hat uns auf lange Sicht oder dann halt einfach das Spiel gekostet. Wir haben es kaum noch hinbekommen, irgendwie Stops hinzubekommen. Und wenn wir den Ball halt mal bekommen haben, haben wir am Ende zu wenig draus gemacht.
Richtig. Ich fand in der zweiten Hälfte, was waren unsere Tries? Three and out, four and out, three and out. Ja, alles nicht verwandelt. Ne, wir hatten, glaube ich,
einen Touchdown noch
bis
gemacht,
auf den
aber.
einen, bis auf den einen Touchdown. Bis dahin war das ja alles noch halbwegs ausgeglichen. Ne? Die Chance hat ja bestanden. Es war ja nur ein 3-Punkte-Game. Ne? Also ein One-Score-Game.
Zur Halbzeit waren es 3 Punkte. Also da sah es ja noch so aus, als könnte was gehen. Und selbst irgendwo bei mit 20-10, mit 10 Punkten Rückstand, wenn man dann halt selber scored, hinten dran bleibt. Aber da hat man dann schon gesehen, dass auch, ich glaube, die haben gute Adjustments vorgenommen in der Halbzeit. Unser Run-Game hat einfach nicht mehr so funktioniert. Wir mussten natürlich auch von hinten spielen. Da ist dann halt nicht mehr so riesig viel mit ewiger Lauferei, sondern man muss halt die Bälle werfen.
Richtig.
Das hat so nicht funktioniert, wie gewünscht. Und dann entgleitet dir halt leider irgendwann das Spiel. So.
Richtig. Ja, und zumal man muss der Touchdown in der dritten Quarter, das war ja ein Drive, der 100% Passing Game gewesen ist. Da war nicht ein einziger Run dazwischen. 100% Passing. Ja, das kommt, muss man mit dazu sagen, ne? Und um das vielleicht noch kurz aufzugreifen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Identität der Lions ist ja grundsätzlich die: Wir machen euch per Passing platt, wir machen euch per Running Game platt, wir scoren früh, wir scoren schnell, wir scoren hart. Und wenn wir mal den Lead haben, dann lassen wir euch nicht mehr an den Ball ran. Na?
Ja.
Das ist eigentlich so die Quintessenz dessen, was Dan Campbell bei uns macht. Das hat auch gut funktioniert. Das Problem ist, es war jetzt genau umgedreht. Und ich habe mir schon gedacht, zur Halbzeit, als wir die 3 Punkte hinten dran waren, beziehungsweise eigentlich schon mit dem Field Goal am Anfang, das war nur ein Gedanke, das habe ich nicht auch ausgesprochen, das war aber nur der Gedanke, der gekommen ist, wir müssen von hinten spielen. Und ich habe den Eindruck, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, dass die Lions mit dieser Mentalität, wir müssen von vorne spielen, das ist ja was auch noch von vor 3 Jahren eigentlich kommt, dass sie mit dieser Mentalität es nicht schaffen, mal einen kleinen beziehungsweise größeren Rückstand aufzuholen. Hier und da gelingt es. Ne? Ich meine, wir hatten letztes Jahr hatten wir so 1-2, wo wir uns nochmal haben aufholen können. Aber der größere Eindruck meines Erachtens ist der, dass die Lions nicht von hinten spielen können.
Naja, sagen wir es mal so. Gegen die Ravens hat sich das Spiel um die Halbzeit rum auch gedreht. Wir waren plötzlich mit 7 Punkten hinten gelegen. Aber es ging halt einfach mehr. Und wir hatten in meinen Augen defensiv einen deutlich besseren Plan gegen die Ravens, als wir es gestern hatten. Dieses häufige 3-Linebacker-Spiel hat gar nicht funktioniert. Wir mussten natürlich auch, und ich glaube, da lässt sich am Ende halt auch relativ klar runterbrechen. Ich glaube, 5 von den nominell 6 stärksten DBs waren halt nicht dabei. Und dann kannst du keine Man-Coverage spielen. Wir hatten viel Zone, wir haben wenig Man gespielt und dann sind halt einfach Lücken da. Und die Leute, die Receiver und diese Kelce Mahomes Connection, ja, die lebt halt drin. Das ist umgekehrt genauso. Ein Amon-Ra findet auch einfach die Weak Spots in der Secondary und die werden dann gnadenlos ausgenutzt und genau das ist uns gestern auch gegangen und je länger das Spiel ging, umso besser lief dann auch das Run-Game der Chiefs. Du hattest nie ja das Gefühl, man weiß, was als nächstes kommt. Es war immer läuft bei Holmes, wird der Ball übergeben, wirft seinen Pass. Es war so dieses ja, wir nur reagieren und wenig agieren. Und es kam natürlich noch ein bisschen Pech dazu, als dann mal der Ball aus den Händen geschlagen wurde von Hutch, dann ist Mahomes halt auch da direkt draufgefallen.
Ja. Ja, und es war halt auch keiner von den Defendern da, der war nicht schnell genug da. Ich glaube, Anzalone ist dann ein Herzschlag danach dann ins Bild reingekracht, da war aber Mahomes schon lang und breit auf den Ball drauf.
Ja.
Wir sind ja jetzt eher so im allgemeinen Teil. Also sollen wir einfach mal uns ein bisschen spezifizieren und in Richtung
ja,
Offense gehen?
Ja, ruhig mal an.
Sondern, man soll ja eigentlich so eine kritischen Gespräche eigentlich immer damit anfangen, was war gut, was war schlecht, was war eh nicht. Die Offense war meiner Meinung nach immer noch auf einem guten Niveau. aber definitiv nicht auf dem Niveau, das sie eigentlich haben sollte. Irgendwas hat nicht ganz gepasst und ich nehme mal an, das ist das, was Jared Goff und eigentlich jeden anderen Quarterback plagt, ist wirklich der Druck durch die Mitte. Chris Jones hat mit Ted Rattledge Fingerpuppen gespielt. Der hat ihn regelmäßig aus dem Weg geräumt und das war halt ein Riesenproblem für Rattledge. Aber ganz ehrlich, für einen Rookie-Starter, ne, war es immer noch eine passable Performance, die er abgeliefert hat. Wir sind alle mit ein bisschen Bauchweh ins Spiel reingegangen, nachdem sowohl Manu wie auch Taylor Decker krank ausgefallen sind, beziehungsweise verletzt ausgefallen sind. Und wenn ich die Stats noch richtig im Kopf habe vom Spiel gestern, hat Skip nicht ein einziger Pressure, nicht einen einzigen Fehler zugelassen. Also er hat auf dem linken Tackle, dafür, dass er nur Nummer 3 gewesen ist, echt eine saubere Leistung abgeliefert. Olein im Spezifischen war ein bisschen durchwachsen. Immer noch mit dem Run-Blocking so ein bisschen Probleme. Aber alles im allem, für das, was die Chiefs auffahren können und für das, was Goff druckanfällig ist, meiner Meinung nach auf einem guten Stand. Ja, wir haben so ein kleines bisschen in Jameson Williams Comeback-Game gehabt, ne, wo ein paar wirklich gute Catches mit dazwischen gewesen sind. Amon Ra St. Brown, wie immer zuverlässig, bis auf der eine Drop. Und dieser eine Drop, da werdet ihr mir zustimmen, das ist nicht ein Weltenuntergang. Das ist halt, das passiert ja halt einmal alle 100 Bälle. Und ihr könnt euch vorstellen, dass er spätestens morgen, sobald ins Training wieder rangeht, erstmal 300 bis 400 Bälle über die Ballmaschine nach dem Training fangen wird.
Einfach ja, du hast doch gesehen.
Der war richtig pissed danach.
Und das, ja, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn man die Kameraeinstellung hinterher auf ihn gesehen hat, das hat mächtig an ihm genagt, ja, dass er den Ball beim 4. und 2 hat fallen lassen, dass er den nicht, ja, wie sonst halt immer, wie wir es gewohnt sind, gefangen hat, sondern dass er ihm halt wirklich sich die Hände geglitscht ist. Kommt vor, passiert. Und das waren genau diese Kleinigkeiten, die am Ende halt den Ausschlag gegeben haben.
Richtig. Ich
stimme dir vollkommen zu, dass wir kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber mit der Zeit, gerade die O-Line, wie du richtig sagst, Chris Jones hat halt nach seinem letzten Spiel gegen die Jags auch, glaube ich, so einen dicken Hals gehabt, dass er den allen Zuschauern, allen Leuten was zu beweisen hatte. Und was sie super gespielt haben, ob jetzt gegen Rattledge, ob gegen Mahogany, er hat halt beide vernascht. Und wenn er irgendwo in eine Double Coverage gelaufen ist, dann kam von hinten die 32, Nick Bolton, und hat dann halt abgeräumt. Also das haben die halt auch super gut gespielt. Man darf auch nicht vergessen, wer da auf der anderen Seite Defensive Coordinator ist. Das ist halt auch ein absolutes Genie mit Spags, mit Spagnuolo, und der weiß halt, was er tut. Und wie gesagt, ich glaube einfach, da sind gute Adjustments vorgenommen worden, dass wir unser Run-Game viel besser in den Griff bekommen haben. Die haben auch in der Defense viel Base-Personal gespielt, auch mit 3 Linebackern, was ja auch im Originalkommentar immer angemerkt haben, das ist so guter alter Football und nicht irgendwelche Dime- und Nickel-Packages, sondern 3 Linebacker, 4 Linemen und hinten 4 DBs. Ja, und dann auch, ja, es waren Kleinigkeiten. Ich sag, bin vollkommen bei dir. Wir haben gute, auch Laporta, der Touchdown war Weltklasse.
Wunderschön. Sahne.
Also, und auch zwischendrin gute Sachen, gute Bälle gefangen. Run Game konnten wir halt irgendwann nicht mehr wirklich spielen, weil es zu viel Zeit kostet. Ich meine, allein der erste Drive. Du guckst auf die Uhr und denkst, oh, erstes Viertel schon rum. Und ich meine, da ging es ja schon los mit diesen Kleinigkeiten, diesem Spielzug, den wir gemacht haben. Ich habe es auch nur im werbefreien Review gesehen. Ich bin nachts nicht aufgestanden. Und dann sehe ich das Play und denke mir, wollt ihr mich jetzt hier total verarschen?
Ja, also
bei den Chiefs in Arrowhead, erster Drive und der spielt so einen Spielzug.
Ja.
Und er klappt noch. Nur wenn ich ihn so spiele, dann muss ich mir auch über die Regeln bewusst sein. Das ist mein Kritikpunkt da. Ja, scheinbar haben alle nicht gewusst, dass der Quarterback irgendwie eine Sekunde stehen bleiben muss. Die Schiedsrichter haben es ja irgendwie damit begründet, dass sie den Quarterback dann aus den Augen verlieren und dass sie ihn erst wieder irgendwie sehen müssen. Fand ich auch ein bisschen seltsam, was die Refs hinterher erzählt haben. Aber es kam direkt aus New York, dass er halt eine Sekunde, wenn er an der Center steht, muss er halt beim Zurücklaufen irgendwo anhalten, weiterlaufen, dann wäre das alles in Ordnung gewesen. Das sind dann, wie gesagt, auch da die Kleinigkeiten, da bleiben halt 4 Punkte liegen.
Ja.
Die Chiefs haben es uns noch einfach gemacht, indem sie einen Extrapunkt verkickt haben am Anfang. Aber das ist dann, wenn zwei sehr gute Teams aufeinandertreffen, dann sind es halt am Ende irgendwelche Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen.
Also jetzt doch wegen dem Touchdown, das ist auch irgendwie anscheinend eine Regel, die nicht, ich sag mal, so oft zum Angriff kommt, deshalb kennst du auch so gut wie keiner, deshalb hat das auch mit dem also in der Live-Übertragung so ewig gedauert, bis da mal irgendwann eine Flagge gekommen ist. Ist dann
ja,
irgendwann mal, ne?
Ja, du kannst das Play nicht reviewen, das ist das Problem.
Also ja,
es war dann
also
einfach eine Entscheidung, dass die sich zusammensetzen, was sie halt haben, nicht irgendwie nochmal gucken, an den Monitor gehen und dann halt auch warten, was kommt aus New York, was sagt der Regelguru zu der Geschichte.
Richtig.
Dann war es wohl relativ klar. Nur wie gesagt, in meinen Augen musst du einfach, wenn du so einen Spielzug auspackst, musst du wissen, was du tust als
Richtig. Die
ausführende Mannschaft.
Richtig.
Und da kann man ein bisschen Kritik üben. Wie gesagt, ich fand es total geil, weil es hat einfach gezeigt, wie selbstsicher und souverän die Lions da reingegangen sind. Und auch in allen Vorberichten hast du halt schon auch gehört und gesehen, wie groß der Respekt der Chiefs vor den Lions ist. Das ist nicht wie vor 2 Jahren. Wir hängen mal unser Super Bowl-Banner auf und ihr könnt da mal ein netter Gast sein. Und auch da haben wir ein super Spiel gemacht.
Aber auch ein knappes.
Jetzt spielen wir auf Augenhöhe. Und das muss man ganz klar sagen.
Richtig. Also zum Playcalling, jetzt nicht nur bezogen auf den Nicht-Touchdown-Call. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand John Morton teilweise ein bisschen, ich will nicht sagen überkreativ, aber es waren ein paar Sachen mit dabei, die irgendwie ganz, ganz merkwürdig waren. Ich meine, es war im dritten Drive, nicht im dritten, im dritten Quarter, hatten wir eine Series, es war 2. und 8, dann Laufspielzug über die linke Seite, Jahmyr Gibbs für 3 Yards hinter der Line, beziehungsweise hinten angehört.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Oder TFL. Dann haben wir auf einmal 3 und 11 und anstatt, dass man dann einfach weitermacht und irgendwas anderes holt, ein und derselbe Spielzug, nur gespiegelt über die rechte Seite.
Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ich mag diese Laterals auch nicht.
Nee.
Weil die sind in der Regel, sind die häufig einfach verdammt, dass du noch Raum ordentlich verlierst.
Ja.
Die funktionieren in den seltensten Fällen. Wenn sie funktionieren, sind sie natürlich sehr gut, aber in dem Fall habe ich es auch nicht verstanden. Ja. Und ich meine, vielleicht lag es auch daran, wie gut die Kreativität letzte Woche gegen die Bengals funktioniert hat, dass man dann halt auch sagt, oh, ich meine, letzte Woche, es war das Demo-Spiel, muss man klar sagen, und es war auch toll und es war auch schön. Es war aber halt eine andere Defense, gegen die wir gespielt haben, ein anderer Gegner. Und jetzt gegen die Chiefs musst du vielleicht da auch einfach ein bisschen konservativer spielen. Ja. Und wie gesagt, es muss dir von vornherein bewusst sein, dass du dir eigentlich keine Fehler erlauben darfst, weil auf der anderen Seite werden auch wenig bis keine Fehler verlieren. Und nachdem sie letzte Woche verloren hatten, war auch klar, dass sie am Ende nicht mit 2 und 4 dastehen wollen, sondern halt, dass für die schon ein wichtiges Spiel war.
Richtig. Und gerade gegen die Chiefs läufst du halt einfach nicht durch die Mitte. Deshalb haben wir auch relativ wenig von Monty gesehen, was sowas angeht. Na? Er hatte zwar seine Spielzüge gehabt, er hat auch ein paar erfolgreiche Runs gehabt, aber das war halt offensiv alles so ein bisschen schlammig. Und ich bin der Meinung, da haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen zu hingeleitet, dass in der Offensive jetzt gegen die Chiefs die Sachen zusammengelaufen sind, die seit den Packers und den anderen Games so immer so stückchenweise, teilweise sich rausgestellt haben an Fehlern. Und hier war es jetzt halt die ultimative Kombination aus diesen Sachen heraus, die in der Offense dann letzten Endes dazu geführt haben, dass wir ja quasi auf dem Laufband am Laufen gewesen sind, nicht wirklich vorangekommen sind. Na, zumindest ist so mein Eindruck. Wichtig ist jetzt, dass die Lions und Morton, was heißt speziell Morton, aber der Coaching-Staff gerade, was die Offense angeht, nochmal einen Weg findet, eigentlich das zu machen, wofür sie ja zumindest unter Ben Johnson gut funktioniert haben. Das ist dieses Layering. Ne? Also sprich, ich habe einen Spielzug, der oder eine Formation, aus der ich fünf Spielzüge herausziehen kann, und ich verarsche den Gegner einfach in einer Tour. Ja, ich glaube, wenn wir da nochmal hinkommen, das kriegen die auch hin. Das ist jetzt für jemanden, der in der NFL coacht, sollte das nicht das Problem sein. Es muss nur halt erfolgreich umgesetzt werden. Und da ist halt
Ja,
die
das
Frage, wer es
haben sie
macht.
ja eigentlich gegen die Ravens schon gezeigt. Da war ja dieser letzte Spielzug oder einer der letzten, wo dann der Pass von Goff auf Amon-Ra geht, eben viermal vorher dieselbe Formation gespielt. Dreimal davon hat Amon-Ra geblockt und beim vierten Mal ist er gelaufen, kriegt dann noch die Holding-Strafe und fängt halt auch noch diesen butterweichen Ball. Ich glaube, es sind alles Sachen, die gehen. Ich glaube, es war vielleicht, wie gesagt, auch ein bisschen Übermotivation bei den Offensive Calls dabei und das hat man dann vielleicht auch nicht mehr eingefangen bekommen. Und was halt auch noch, was ich gehört hatte, weil einfach die Chiefs haben auch relativ physisch gespielt und da haben sie halt auch einfach uns was entgegengesetzt. Und bei uns waren vielleicht auch so ein bisschen sloppy. Gedacht, naja, die kommen aus dem Monday Night Game, die haben eh eine kurze Woche, stehen 2-3 und. Und ich glaube nicht, dass irgendwas auf die leichte Schulter genommen wurde, aber es ist ja immer so, wenn du nicht mit 100% spielst, sondern vielleicht nur mit 95, der eine oder andere, dann macht es halt in der NFL bemerkbar. Und das kann schon sein, wie gesagt, so gut wie in den letzten Spielen unsere drei Linebacker gespielt haben, so weniger gut fand ich sie diesmal.
Apropos Linebacker und 95%, sollen wir auf die Defensive Side von
Auf
der
jeden
ganzen
Fall.
Sache gehen? Ja, was soll man zu unserer Defense sagen? Na, man kann sich zumindest, oder ich bin der Meinung, man sollte sich im Hinterkopf halten, was wir im Moment für Verletzungen haben, gerade was, ne, das Backfield angeht. Das entschuldigt aber nicht das, was gestern passiert ist, zumindest meiner Meinung nach. Also wirklich eine der Situationen, wo ich hier nachts um 3 Uhr morgens beinahe eine Wand eingeschlagen habe. Das war im zweiten Quarter. Die Chiefs hatten ein relativ langes Feld. Ich meine, es war 3. und 12. Und
War mehr, es war gleich 3. und 18, wenn du die meinst, die ich meine.
ja, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall, ne, Spielzug geht in die Mitte. Und in der Mitte sind, ich meine, Rock Ya-Sin und Jack Campbell direkt hintereinander und 2 Meter neben denen kriegt, ich weiß gar nicht, ob es Pacheco oder ob es war ein Wide Receiver, der den Ball bekommen hat. Der Wide Receiver von den Chiefs bekommt den Ball. Rock Ya-Sin oder wer auch, oder Prench, ich weiß es nicht mehr genau, krachen in Campbells Rücken rein und die beiden fliegen mehr oder minder übereinander und schaffen es nicht mehr, den Tackle zu setzen. Na, und der Chiefs Receiver ist weg. Und
Meinte eine
das.
andere Szene. Es gab irgendwie eins, gleich mit 3. und 18, wo auch entweder was Solid Brown oder Smith Schuster, einer von beiden den Ball bekommt und halt bis auf 1 Yard an die Line of Scrimmage läuft. Also im Endeffekt am Ende ein 4. und 1 stehen bleibt aus einem 3. und 18. Und das halt nicht über einen langen Pass, sondern irgendwie ein kurzer Pass und dann halt wieder zwischen unseren Leuten durchgelaufen. Was sie ihr auch gut gemacht hatten, war halt einfach diese Bälle so halb nach draußen. Ein Vorblocker, der den entsprechenden Linebacker, Cornerback rausnimmt und dann war immer viel Platz. Und
Ja, ich meine, die Lions hier haben rein von der Spielmechanik her haben sie das Backfield weitestgehend dicht gehalten Und Mahomes hat die Herausforderung angenommen und hat einfach Mitte bedient. Und das hat
genau,
das
ja, alles auf die kurze Distanz. Also alles immer relativ kurze Bälle.
Und dann
haben sie dann halt einfach mit Jack veredelt im Endeffekt.
Und dann kommt halt oder kam halt auch noch erschwerend hinzu, dass also es sind zwei Sachen, die mir extrem in der Defense aufgefallen sind, die jetzt gerade die Mitte und das Backfield betreffen. Das ist zum einen gewesen, wir haben teilweise Cushions, also nennt es sich im Deutschen, Platz zwischen den Verteidiger und den Angreifer gelassen. Der hätte ein Hausboot dazwischen gepasst und nicht mal ein kleines Hausboot. Der hätte so eine richtige Yacht dazwischen gepasst. Bei ein, zwei Spielen waren in fast 15 Yards Umkreis keine Lines zu sehen, als die Receiver von Chiefs den Ball bekommen haben. Und dann, das ist ja auch noch sowas, was dann extrem aufgefallen ist, also in Kombination damit, ist, die Lines wollten einfach nicht tackeln am Dienstag. Beziehungsweise, ja doch, am Montag, schon am Dienstag, am Montag wollten die einfach nicht tackeln. Beziehungsweise
ja,
die Tackle-Mechaniken haben einfach alle nicht gegriffen. Das in Kombination mit diesen riesigen Cushions, die sie da gelassen haben. Nee, sorry, funktioniert halt nicht. Nur auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch noch was, da werden wir vielleicht noch einen Moment später drauf raufkommen. Dieses Spiel war symptomatisch für das, was in den frühen Jahren der Rebuild Lions passiert ist mit dem Backfield. Und was letztes Jahr dann irgendwann gegen Woche 17, 18 bei den Lions gewesen ist. Die Kommunikation in der Secondary war halt einfach nicht mehr existent. Ich habe ganz oft den Eindruck gehabt, dass der Einzige, der überhaupt noch wusste, was er machen soll, waren entweder Anzalone oder Campbell. Und der Rest ist wie kopflose Hühner teilweise unterwegs gewesen.
Ja, da kommen wir halt wieder drauf zurück, dass halt, wie gesagt, von den DBs 5 und 6 Leuten gefehlt haben.
Klar. Das muss man sich im Hinterkopf
halten. Wenn du dann halt nur die zweite, dritte Garde hast oder Leute, die du relativ neu geholt hast, dann spielen. Dann war ja zwischendrin auch nochmal Kirby draußen, wo man ja auch schon dachte, der kommt auch nicht wieder. Auch da muss man sich die Frage stellen, es ehrt jeden Spieler, wenn er durch seine Verletzung durchspielt. Gar kein Ding. Aber ob du dir halt langfristig damit immer einen Gefallen tust, also jetzt nicht irgendwie für nach der Karriere, da tut jedem eh alles weh. Mhm. Aber halt auch irgendwie für die kommenden Spiele. Klar, wir haben jetzt noch das Bucks-Spiel und dann eine Bye-Week. Aber
es ist auch nur
lag's ja von schon seit dem Trainingscamp mit der Knieverletzung rum. Ja. Und der konnte ja, wie gesagt, kaum noch, also eigentlich konnte er gar nicht mehr alleine raus, wurde gestützt und ging ins Blue Tent und kam wieder raus und spielt halt weiter. Das sind dann halt alles so Sachen, die zusammenkommen. Das hätten wir auch gerne. Mhm. Was ich positiv hervorheben möchte, dieses eine Pass-Breakup von Harper, der nur einen Spielzug, glaube ich, drin war, für Kirby, aber einen wichtigen vierten Versuch damit zunichte gemacht hat, der Chiefs, direkt ich glaube, war Anfang oder war irgendwann im zweiten Quarter.
Ja.
Das war ein saustarker Spielzug, den er gemacht hat.
Das ist
ein saustarkes Play.
Wo er, meine ich, Kelce den Ball aus den Händen rausschickt, dann aufschickt.
Nee, es war nicht Kelce, es war, ich glaube, auch Smith-Schuster hat so die rechte Hand an der Hüfte hinten und kommt links um ihn rum und hat halt vor dem Wide Receiver die Hände am Ball und bricht damit halt den Pass ab. Das war sehr, sehr stark, weil da habe ich auch schon wieder gedacht, ne, das kann ja jetzt nicht sein, dass sie den vierten machen, aber wir konnten halt leider kein Kapital draus schlagen. Das war halt immer genau wieder das, wie teilweise in den Spielen vorher auch. Da waren wir halt deutlich souveräner, dass dann halt wieder aus den Ballgewinnen wenig bis kein Kapital zu schlagen war. Und es war ja auch der einzige Turnover seitens der Chiefs. Über den Forced Fumble von Hutch hatten wir ja schon gesprochen. Der ist halt, dobst dann halt auch leider in die richtige Richtung und für die Chiefs in die falsche für uns. Und dann war es das halt. Ja, wie gesagt, auch da, wir haben uns irgendwie gegen Mahomes, gut, wir spielen jetzt nicht ganz so häufig gegen Chiefs, aber es war schon schwierig. Also, weil du kriegst ihn halt nicht zu fassen und dann zerlegt er dich halt. Und das Problem auch, was du sagst, mit diesen großen Cushions, die sich gebildet haben zwischen den einzelnen Spielern, ist halt auch viel Zone, wenig Man. Und dann zerlegt er dich halt einfach.
Ja. Ja, genau. Bevor wir aber, mir fällt gerade auf, ich habe auch ein bisschen jetzt zu viel auf der negativen Seite rumgehackt, was die Defense angeht. Die Defense, klar, riesen Schwachpunkt, wirklich Probleme gehabt. Was ist gut gewesen? Zumindest die Line hat einen guten Job gemacht, bin ich der Meinung. Wir haben oft genug Druck gehabt über die Mitte. Es hat aber leider nicht immer ausgereicht. Und vor allem durch das schnelle Spiel von Mahomes ging es halt letzten Endes auch relativ selten in Sex oder irgendwas anderes mit auf. Ja. Das Einzige, wo ich halt meine Lob zumindest so weit zurückhalten will, ist, irgendwie das Laufspiel haben wir auch nicht hundertprozentig in den Griff gekriegt. Aber na, auch da sei wiederum gesagt, die Chiefs wissen halt, wie sie unterschiedlich angreifen können. Ne? Und wenn sie wirklich so schnell sind, wie sie sind, und das waren sie halt, ist es halt auch schwierig für die Defense irgendwann zu reagieren, gerade eben auch mit den vorher genannten Kommunikationsproblemen, mit dem gesamten System, was da mit dahinter steckt. Das ist.
Ja, ich gucke gerade, ich meine 98 Yards Gesamtlauf und davon
ist nicht
7
viel.
Von Goff.
Ja.
Und das war auch noch ein geiles Play von ihm. In der ersten Hälfte. Es war, wie gesagt, es war jetzt nichts, wo man sagt, ey, Sack und Asche und da geht gar nichts, sondern es waren halt so Kleinigkeiten und peu à peu sind die Chiefs dann halt einfach weggezogen. Und wir konnten einfach nicht das gerade offensiv spielen, was uns halt stark macht. Und die Defense hat halt im Vergleich zu den letzten Spielen, wo sie halt auch viele Big Plays gemacht hat, konnte halt auch nicht dran anknüpfen, was aber auf der anderen Seite einfach halt auch mit dem Gegner zu tun hat, das muss man klar sagen. Ich glaube, so kann man es am Ende auch stehen lassen, dass halt von zwei guten Teams das an dem Abend bessere verdient gewonnen hat.
Richtig. Sehr schön, nicht. Ja, dann haben wir die Parts abgedeckt. Sollen wir zum Elefanten in den Raum übergehen?
Ja, ich meine, man muss es ansprechen.
Mhm. Also für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich weiß zwar nicht wie und unter welchem Stein ihr lebt, aber Brian Branch ist nach dem Spiel noch zu Juju Smith-Schuster übergegangen. Hat den erst einen gegen den Helm geklatscht, dann sind die beiden aneinander geraten und ehe man sich versehen hat, hat Branch ihn bei der Face Mask auf den Boden gezogen und dann eins so in den unbehelmten Kopf rein verpasst. Den Bildern nach sah es zumindest ein bisschen so aus, als hätte er sich die Nase gebrochen dabei. Also Smith-Schuster. Es kam jetzt heute auch über die NFL, ist auch bekannt gegeben worden, dass Branch für ein Spiel suspended ist. Das heißt, gegen die Bucks ist er nicht mit dabei. Was ihn insgesamt knapp 80.000 US-Dollar an Gehalt für den Tag man wegstreichen wird. Und ja, deine Reaktion dazu, Christian, was sagst du? Weil ich habe eine ganz eigene, die will ich noch nicht rausversorgen.
Ich habe es in der Zusammenfassung gesehen und dachte schon so, okay, ist verloren und plötzlich ist da das große Wuling, weil in der Zusammenfassung hast du gar nicht so richtig gesehen, was passiert ist. Was ich jetzt hinterher so an Bildern, an Bewegten und Unbewegten gesehen hat, war es einfach so, klar, Mahomes hat nach seinem Touchdown auch ein bisschen provoziert, hier sich so über die Brust gestrichen, ein bisschen geflext und so weiter. Wie toll er ist, als er reingelaufen ist. Es war halt von vornherein einfach, ich glaube, auch die 2023er Niederlage hat den damals auch sehr, sehr bitter geschmeckt und auch da wollten sie einiges gut machen. Aber am Ende gibt man sich die Hand, wenn das Spiel vorbei ist. Das ist in jeder Sportart so. Man kann sich in den 60, 90, wie viele Minuten man auch immer spielt, bis aufs Blut bekämpfen und bekriegen mit fairen und teilweise auch unfairen Mitteln, aber hinterher ist das Ding durch und dann gibt man sich die Hand. Mahomes wollte Branch die Hand geben. Branch ist vorbeigelaufen. daraufhin hat Smith Schuster wohl irgendwie ein paar Worte in Branchs Richtung gefeuert und das war dann wohl so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Er rennt zu ihm rüber, haut ihm, wie du sagst, an den Helm, irgendwo zieht ihn runter, der Helm fliegt dann plötzlich auch weg und beide landen auf dem Boden, dann bildet sich halt der Riesenknäuel drumrum und ja, was dann passiert, das darf dir nicht passieren. Das ist, wie es auch hinterher Campbell gesagt hat, absolut inakzeptabel. Was es da auch nochmal an interner Strafe für ihn geben wird, wissen wir nicht. Ja, Branch wandelt auf einem sehr schmalen Grat, wie er spielt. Der letzte auch die Suspension gegen oder die Spiel-Ejection gegen die Green Bay Packers, wo er da irgendwie Helmet zu Helmet hatte. Mhm. Gut, auch da kann man sich drüber streiten, war es oder war es nicht, aber wie gesagt, er ist da halt auch jemand, der auf einem schmalen Grat wandelt. Er hat ein sehr, sehr physisches Spiel, er ist ein guter Tackler, er ist ein sehr guter Safety. Aber da muss er sich im Griff haben. Das ist richtig. Das, was ich dazu sage.
Also grundlegend, ne? Branch ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Spieler, die wir getraftet haben und auch das Aushängeschild für das, was die Defense bei uns machen will, nämlich physisch und stark spielen, ja. Das jetzt gesagt erlaubt aber nicht, dass er sich so verhält, wie er sich da verhalten hat. Wir haben das jetzt in dieser Saison, also ich finde es in dieser Saison auffällig, regelmäßig gehabt, dass er in irgendeiner Form und Weise mental Fehler gemacht hat, die dazu geführt haben, dass wir gekniffen gewesen sind in Spielen. Mir bleibt da ganz stark im Hinterkopf die Penalty Unnecessary Roughness gegen die Browns. Ich weiß gerade nicht mehr, wen er da genau hatte. Wo sie da am Spielfeldrand sind und der hat den Spieler quasi umklammert und wirft ihn so raus und lässt ihn halt einfach nicht los und zieht ihn nochmal weiter mit und dreht sich mit ihm, hat dann Hutchins dann den Safety geklaut, das Ganze. Ja, das ist so ein bisschen irgendwie eine Symptomatik dafür, dass der mental nicht ganz mit dabei ist.
Ersten oder zweiten Spiel Terrence Arnold auch die Interception zunichte gemacht, weil auch da ein Penalty hinten dran stand von Branch und ja.
Also dazu muss man sagen, ich habe das bei den Bengals auch mit im Podcast mit gesagt gehabt. Branch ist, was war das, nur 5'10 und 5'11, also 5 Fuß und 11 Zoll groß. Das ist, was ist das? Das ist 1,75 Meter, 1,78 Meter oder was so eine Drehung, ja. Der hat halt Probleme gegen große physische Receiver. Dazu gehören unter anderem ein Travis Kelce, ein Juju Smith-Schuster, ein Jamal Chase ist auch ein physischer großer Wide Receiver und so weiter und so fort. Und wenn die es drauf anlegen, ihn ein bisschen mehr beiseite zu boxen, das können die und das machen die auch, dann verliert er halt aufgrund des Größenunterschiedes auch. Das spielt so ein bisschen auch an die Probleme mit den Flags rein, weil eine Penalty gibt's immer eher für die Defense als für die Offense und die zieht er bei sowas halt dann auch leider, wenn er dann versucht zurückzupowern, was er ja auch darf, was er ja eigentlich auch machen soll, der kann ja nicht einfach aufgeben. Also diese mentalen Fehler, die er sich jetzt schon aufgereiht haben, das funktioniert halt nicht. Und jetzt ist ja, er hat ja dann direkt im Nachgang, ich glaube sogar fast schon aus dem Lockerroom heraus, hat
das er war ja aus dem Lockerroom die Interviews, ja.
Ja, hat er ja auch angefangen, zumal wenn ich das jetzt so ausdrücke, aber rumzuheulen, dass er es satt ist, dass die Leute mit teilweise dreckigen Plays an ihm wegkommen. Smith-Schuster hat in Anführungszeichen nachweislich in dem Game mehrfach ziemlich hart angegangen, ne? Gerade auch, wenn das Play nicht in seine Richtung gegangen ist. Ja. Aber auch das entschuldigt nicht, dass du hingehst und dich anfängst zu kloppen. Ne? Sei einfach der größere und der bessere Mann. Und bei aller Liebe, wir wissen, wer Juju Smith-Schuster ist. Der ist der größte Breitmaulfrosch in der Liga nach Chauncey Gardner-Johnson. Der Typ ist schon so oft von den Steelers und so weiter und so fort so hart in den Boden gefickt worden, weil er so ein ähnlicher Dummschwätzer ist, dass der Typ voraussichtlich eh in ein paar Jahren draufgeht, weil sein Gehirn wegen Concussions nicht mehr nachlässt. Ne? Also tut mir leid, wenn ich das jetzt so krass ausdrücke, aber es ist halt leider so. Der Typ ist ein Idiot. Ja,
ja, vor allen Dingen hast du ja auch gegen...
Und den musst du halt stehen lassen. Nur weil er einen Ring oder zwei mit den Chiefs gewonnen hat, weil er da irgendwie als Arschvorunkel mit reingezogen worden ist, heißt das doch lang und breit nicht, dass du dich da hinstellst und den Typen eine pfefferst. Sei einfach der bessere Mann. Ich habe heute noch überlegt, ich meine, ich arbeite als Steuerfachangestellter, gehe ich jetzt hin und hau den Finanzminister eins in die Fresse, weil irgendjemand von meinen Mandanten nicht richtig behandelt wird in der Einkommensteuer. Was soll ich da machen? Ne? Also,
ja, das ich.
Da muss man überlegt rangehen. Ne? Tut mir leid, das ist bei mir auch gerade so ein bisschen was am Überkochen, weil es mich halt echt einfach ankotzt.
Ja, gerade Moritz ist in der Red Zone.
Ja.
Nee, du hast zum Beispiel gegen die Bengals das eine Spiel gesehen, wo er Chase hinter der D-Line von wirklich ordentlich eine verscheppert hat.
Ja.
Aber halt fair und ja, regelkonform. Und genauso musst du es halt im Spiel auch machen.
Richtig.
Du musst im Spiel da deine Duftmarke setzen. Und wenn dich einer die ganze Zeit anlabert, dann musst du ihn halt einmal legal, den Regeln gerecht, aus dem Leben schießen. Das Richtig. Ist einfach so. Aber hinterher, klar, die Jungs sind voll mit Adrenalin. Das ist immer leicht gesagt. Ich habe selber ganz lange auch aktiv Sport betrieben und man ist da anders unterwegs, wenn man halt entsprechend aufgeladen ist. Und bei denen ist es halt nochmal viel krasser. Trotzdem muss er sich im Griff haben.
Richtig.
Ich glaube, dass er aus der Geschichte jetzt auch lernen wird. Er soll sich natürlich nicht irgendwie sein Spiel umstellen und da irgendwo zurücknehmen, aber er muss halt die Dinge machen, die er machen darf und alles andere halt nicht machen, weil vor allen Dingen, das kostet ihn halt auch richtig Geld. Der Junge ist auch auf einem Rookie-Vertrag unterwegs. Der ist nicht schlecht dotiert als Zweitrunden-Pick, aber es sind auch keine Unsummen, die er halt von vornherein schon verdient hat. Und da muss man sich halt auch immer bewusst machen, man macht sich damit halt auch erarbeitet man sich halt auch ein gewisses Image bei den Schiedsrichtern. Und dann kriegst du halt im Zweifel auch mal eher was gegen dich gepfiffen als für dich gepfiffen.
Richtig.
Wenn du halt durch solche Plays auffällst und da bist du halt quasi auf der schwarzen Liste bei den Refs und dann wird da halt auch mal genauer hingeguckt und zwar halt mal schneller eine Flagge geworfen.
Richtig.
Das musst du dir am Ende halt immer bewusst sein und wenn auch alle sagen, ja, im Lockerroom ist er der liebste Mensch und eher zurückhaltend und leise, er ist es. Wenn man so das Interview hinterher sieht, er hat ja auch gesagt, es war halt eine kindische Reaktion, aber trotzdem muss ich mich da so unter Kontrolle haben, dass selbst wenn wir, wie du es so schön gesagt hast, der größte Breitmaulfrosch der NFL noch irgendwelche Dummheiten an den Kopf wirft, ja, dann soll es so sein, lass ihn, wenn es ihn glücklich macht, soll er es tun.
Ja.
Also, und er hat heute Widerspruch dagegen eingelegt. Es wird, glaube ich, morgen verhandelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas passiert.
Du, ich meine, für die es draußen nicht wissen, so eine diese Sperren, Suspensions und so weiter und so fort werden oft genug appealed, nennt sich das im Englischen, ne? Also werden angefochten. Jetzt zum Beispiel damals Jameson Williams mit seiner Gambling-Strafe, das ist, meine ich, nicht appealed worden. Aber so diese Suspensions, die quasi aus dem Ingame heraus passieren, die und die PEDs, die Performance Enhancing Drugs, PEDs, werden auch in der Regel mit appealed, aber was war das, so irgendwie gefühlt 90% oder was bleibt die Strafe stehen, ne? Ich meine, letztes Jahr der eine Texans, ich meine, es war ein Texans-Spieler, der da diese einen ultra harten Helmet-to-Helmet gegen, ich meine, Jacksonville ausgeteilt hat. Der hat ja auch appealed, hat seine Strafe runtergesetzt bekommen, kaum ist er wieder im Spiel drin gewesen, ist, hat er nochmal jemanden aus dem Becken versucht, aus dem Leben rauszuboxen.
Ja, das waren zwei, drei Spiele, in zwei, drei Spielen, wo er solche Tacklings gemacht hat, die halt nicht nur grenzwertig waren, sondern halt auch sehr darüber hinausgegangen sind und irgendwann, ich glaube, er hat dann eine Strafe 6 Spiele oder irgendwas bekommen, also er hat eine relativ lange dann bekommen, weil er halt quasi immer und immer wieder angesammelt hat und ich weiß, 6 waren es, glaube ich, nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber
er war auf jeden Fall eine Weile raus.
Ja,
der Punkt ist aber, der ein Appeal muss nicht immer bedeuten, dass in irgendeiner Form und Weise was passiert. Es kann natürlich aber auch sein, dass die NFL sagt, weißt du was, wir machen eine Zwei-Spiel-Strafe draus. Bezweifle ich, dass es kommt. Ne? Wenn die einmal gesagt haben, es sieht so und so aus, dann lassen sie es in der Regel auch so stehen. Und selbst wenn, was sollen wir noch groß machen? Schlagen Ei drauf und abwarten. Ja, wenn's nach mir persönlich ginge, wenn ich Head Coach wäre, wenn ich Dan Campbell wäre, würde ich sowieso sagen, Penn, ich muss es erstmal gucken, dass du deinen Platz zum Roster wieder verdienst. Aber
vor allen Dingen, weil er auch nicht fit ist. Auch das kommt ja noch mit dazu, dass halt beide Safeties angeschlagen sind und beide wenig trainiert haben die Woche, beide bis kurz vor Spielbeginn überhaupt questionable waren. Und von daher hat er dann vielleicht eine Woche mehr, um sich auszukurieren.
Ja.
Umgekehrt musst du dir halt auch immer bewusst sein, dass du durch so eine Aktion halt auch deinem Team einfach massiv schadest. Also A, imagemäßig, aber B, halt auch einfach, weil du dann durch irgendeine Strafe vielleicht ein, zwei oder vielleicht auch länger irgendwann mal rausgenommen wirst und dann halt deinem Team fehlst und damit natürlich auch eine massive Schwächung bist als einer der besten Safeties, die halt unterwegs sind, und wenn du den nicht hast, dann ist es schlecht. Also von daher, wir hoffen mal, dass er aus der ganzen Geschichte lernt und aus den was halt sich da so jetzt gerade in der Saison auch so ein bisschen angesammelt hat an unnötigen Flaggen, die er da auch eingesammelt hat. Klar lässt sich nicht alles verhindern, aber es sind halt auch alles junge Kerle, das darf man halt auch nicht vergessen.
Was man halt auch dazu sagen muss, ich muss bei sowas, ich meine, ich muss mich jetzt eh ein bisschen zurücknehmen noch, aber muss da immer dran denken, ich komme ja nicht mehr auf den Namen von den Spieler. Bei den Bears war lange Zeit ein Running Back mit dabei gewesen, ich meine 5. oder 6. Runden-Pick. Da gab es mal einen ESPN-Artikel einen schönen drüber, der dann so ein bisschen erzählt hat, wer er überhaupt ist. Und der Mann kam halt einfach wirklich aus erbärmlichen Verhältnissen und hat dann irgendwie, wo er einen Achillessehnenriss hatte und jede Menge Scheiße aus der NFL mitbekommen hat, hat er parallel einen Bruder verloren, der bei einem Drogenhandel draufgegangen ist, erschossen worden ist. Und der Nächste, der hat sich aus Wurscht oder Polizei mehr oder minder selber umgebracht, weil er auf eine Stromtrasse hochgeklettert ist, um der Polizei zu entkommen, ja. Wir wissen nie, was bei den Spielern im Hintergrund passiert. Wir wissen nie, ist da eventuell irgendwas Unterliegendes, was mit dabei ist. Der Spieler selber, deshalb, ne, das, was ich eben über Schuster gesagt habe, tut mir leid, ein bisschen leid. Nee, nicht nur ein bisschen, es tut mir leid. Man weiß halt nie, was da eventuell im Hintergrund passiert und was da eventuell abgeht. Vielleicht sind die mentalen Probleme ja auch auf irgendwas begründet bei ihm, dass er eventuell nicht hundertprozentig in den Games mit drin ist. Ob es jetzt körperliche Schmerzen sind oder ob er eventuell irgendwie was im sozialen Bereich hat, was ihm irgendwie nahe geht, ne? Wissen wir nicht. Fakt ist, wäre gut, wenn er wieder nach der Suspension bei 100% ist und der Branches, den wir lieben gelernt haben bei uns im Backfield.
Jetzt hätte ich nicht sagen können. Von daher, also bin ich auch bei dir. Du weißt halt nie, was da irgendwie neben dem Spielfeld abgeht und wo die Leute herkommen. Und von daher, was da halt auch irgendwie die gute oder weniger gute Kinderstube hergegeben hat.
Ja.
Gut. Sonst noch irgendwas?
Ich meine, wir sind kurz vor der Stundenmarke, versuchen wir halt noch schnell aufzubauen. Ich wollte eigentlich den Rest der Gruppe das auch gefragt haben. Jetzt ist der Rest der Gruppe bist du. Wir haben jetzt die Week 6 in der NFL vorbei. Das heißt, es ist ein Drittel der Saison, also der Wochensaison, regulären Saison ist gespielt. Was ist dein größter Takeaway?
Also ich hätte den Stretch bis zur Bye Week, was heißt, schwieriger gesehen. Klar muss man sehen, wer bei welchem Team noch irgendwie spielt oder nicht spielt. Damit ändert sich der Schedule natürlich auch, was einfach so die Gewichtung und die Schwierigkeit angeht. Mein größter Takeaway ist einfach die Befürchtung, die ich hatte, auch in dem, was wir hier Preview-mäßig gemacht haben, nämlich die O-Line deutlich besser performt und sich doch sehr schnell zusammengefunden hat, als ich es erwartet habe. Ich habe gedacht, dass da viel größere Schwierigkeiten entstehen. Und nach dem ersten Spiel hat man auch die Befürchtung, dass es wirklich so kommen könnte, was danach aber in meinen Augen auch komplett ausgeräumt worden ist. Und weder die O-Line noch die Koordinator halt irgendwo ein großes Fragezeichen darstellen, sondern das ist eigentlich ein nahtloser Übergang von dem, was wir letzte Saison hatten, in die Saison ist. Und irgendwo in einem Podcast haben sie es auch so schön gesagt, vielleicht sollte man sich mal überlegen, ob nicht Ben Johnson Jared Goff besser gemacht hat, sondern umgekehrt, ob nicht Jared Goff Ben Johnson besser gemacht hat. Also mein Takeaway ist einfach, die Probleme, die uns vorher irgendwo möglicherweise erwartet haben können, könnten, weiß nicht, wie ich es gut Deutsch formulieren soll, sind zum Glück nicht eingetreten. Wir spielen eigentlich da, haben da angeknüpft, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Natürlich gibt's Up and Downs, gibt's ein paar Bumps und, was Dan Campbell so schön gesagt hat, all die Jungs, die auf IR zurzeit stehen, werden wiederkommen. Und das kann uns hinten raus eine große Hilfe sein, wenn wir gut auch durch den zweiten Stretch kommen. Dein Takeaway?
Mein größter Takeaway, bezogen auf die NFL, keiner weiß auch nur irgendwas. Ja, also, die Eagles, die werden sowas von dominant sein, ja.
Arsch die Waldfee.
Am Arsch die Waldfee. Nee, die Steelers, erstaunlich interessant, aber das liegt auch daran, dass der Rest der AFC North komplett im Arsch ist. Die 49ers gewinnen, obwohl sie schon wieder 49 Mann im Lazarett drin stehen haben und keiner kann es sich erklären. Die Giants erstaunlich gut, nachdem sie jetzt Russell Wilson direkt gebencht haben, nachdem die Saison eröffnet hat. Die Jaguars nach einem extremen Low, ein sehr, sehr schönes High wiedergekommen. Jetzt vor kurzem die Cowboys geschlagen. Die Cowboys brauchen doch einen Pass-Rusher und haben einen ihrer besten Pass-Rusher weggegeben. Es ist absoluter Wahnsinn. Ne? Und ich glaube, in dem Chaos, in dem wir momentan in der NFL erleben, es gibt auch momentan kein Team, das sich so wirklich hundertprozentig klar absetzt. Das ist ja auch so ein ganz vokaler Point im Moment in den Medien. Ne? Ich glaube, in diesem Chaos haben die Lions immer noch einen guten Sitz. Ja, wir sind ne, die Niederlage jetzt von gestern, ne, ist vollkommen in Ordnung, die hat nicht wehgetan. Das ist, doch, die tut ein bisschen weh, aber die ist nicht weltenbewegend. Das gute Teams verlieren auch immer Spiele. Und hoffentlich ist das ein Spiel, wo jetzt auch das Team nochmal merkt, ey, wir müssen an unseren Fehlern arbeiten, wir können nicht mehr mit reingehen, ja. Und eben, wie gesagt.
Es waren Kleinigkeiten. Wir waren nicht so krass unterlegen, wie wir das in meinen Augen im ersten Spiel waren gegen Green Bay. Da haben wir zu Recht auf die Ohren bekommen, aber wir haben die richtigen Schlüsse draus gezogen.
Richtig.
Ich glaube auch, dass das jetzt passieren wird, dass einfach das Team, dass die Trainer die richtigen Schlüsse draus ziehen und an den richtigen Schrauben drehen und wir dann ein gutes Spiel gegen die Bucks machen werden.
Richtig. So, und das ist halt mein Takeaway. Ja, es ist pures Chaos, es macht aber Spaß, es funktionieren viele Sachen so, wie sie sollen. Es sind Sachen definitiv nicht so eingetreten, wie wir sie befürchtet haben. Im Gegenteil, es ist wesentlich besser geworden. Und das lässt mich auf jeden Fall hoffen, dass diese Saison noch mal besser wird als letztes Jahr. Werden wir 15-2 gehen? Weiß ich nicht. Bezweifle ich. Ist mir auch egal. Gewinnen wir die NFC North? Hoffentlich. Gehen wir in den Super Bowl? Weiß ich nicht. Hoffentlich, aber ich bin positiv gestimmt. Und das ist das Wichtigste.
Das ist das Allerwichtigste. Ja, also ich sag, das, was wir gespielt haben bisher, macht einfach Hoffnung auf mehr. Und ich meine, 4-2 kann man sich nicht beschweren, wie wir gerade dastehen. Ich wäre auch mit einem 3-3.
Ich habe mit einem 3-3 gerechnet.
Ins siebte Spiel gegangen. Ein Takeaway, weil du es jetzt auf die NFL bezogen hast, der mich auch irgendwie eigentlich ganz glücklich und froh macht, ist zu sehen, dass Quarterbacks, die an anderer Stelle aussortiert wurden, die als große Busts gekennzeichnet wurden, plötzlich bei anderen Teams performen. Und vielleicht ist es einfach mal die Umgebung wechseln. Ich meine, wir können da ein Lied von singen, die das funktionieren kann, wenn ein Quarterback irgendwo aussortiert ist. Aber ob das Baker Mayfield ist, ob das
Daniel Jones
ist, ob das Sam Darnold ist, die Jungs sind plötzlich, klar, Sam Darnold hat letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt, aber die kommen in Teams und plötzlich läuft's und sie kommen in ein nächstes Team und auch da läuft's und das freut mich halt einfach für die Spieler an sich, weil wie schnell wird ein Quarterback halt hoch in den Himmel hochgejubelt und auf der anderen Seite fällt kein Spieler so tief wie Quarterbacks, weil sie halt einfach komplett 90 oder 60 Minuten unter Beobachtung stehen. Und wenn die jetzt ihre Franchise vielleicht gefunden haben, wo sie Fuß fassen, wo es dann auch läuft, dann ist es super. Und all die Jungen, die irgendwo in die NFL gekommen sind, ja, da haben einige Anlaufschwierigkeiten. Aber auch da, wenn ich jetzt hier Bryce Young gewinne, die Panthers 30-27 gegen Dallas, es funktioniert. Und für jeden, der da irgendwie es schafft, seinen Verein zu finden, wo er dann auch performen kann, top.
Das wäre dann wohl unser Wort zum Montag. Oder zum Dienstag.
So kann man es sagen. Ja, dann würde ich auch sagen, wir machen hier, ziehen einen Schlussstrich unter die Niederlage gegen die Chiefs mit all den schönen Dingen, die wir jetzt am Ende auch noch von uns gegeben haben, weil auch da sollten wir positiv aus dem Podcast rausgehen. Ich verabschiede mich von euch, wünsche eine schöne Restwoche. Und dann am Montag auf Dienstagnacht ein schönes Spiel gegen die Bucks. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist nochmal unsere Watch Party am 2. November in Stuttgart im Palm Beach. In Köln mit einem 27. an Thanksgiving stattfinden. Nur mal schon so als kleiner Vorgriff. Geht auf unsere Seite lionspridegermany.de, schaut, was ihr da so findet. Wenn ihr Lust habt, meldet euch an, kommt vorbei. Niemand muss Vereinsmitglied werden. Je mehr wir sind, umso schöner ist es. Aber wie gesagt, jeder ist herzlich zu der Watchparty eingeladen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Go Lions.
Ich mache dasselbe. Ich mache es heute ganz kurz. Go Lions!